Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frei und ich darf Sie durch diese Stunde heute begleiten. Ein Willkommensgruß auch an all jene, die uns über das Digitalradio DAB Plus hören. Dass die 10 Gebote grundlegend für unseren Glauben sind, das ist wohl den meisten klar. Ich wette aber, dass, wenn man auf der Straße oder zum Beispiel auch auf dem Kirchplatz nach der Messe fragen würde, wie viele Seligpreisungen es gibt und wie sie heißen, so mancher in Stocken geraten würde. Und mal Hand aufs Herz, wie viele würden wir zusammenbringen? Doch es geht nicht nur um ein Aufzählen, so wie es bei den Geboten eben auch nicht reicht, zu wissen, wie viele es gibt und wie sie heißen. Es gilt, den innersten Kern zu begreifen. Die Aufgabe, die uns in den Seligpreisungen für ein gelingendes Leben, gerade auch in Gemeinschaft mit den anderen Menschen gestellt ist. Deshalb beleuchten wir seit geraumer Zeit in der Spiritualitätssendung zusammen mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier die einzelnen Seligpreisungen und ihre Bedeutung für unser ganz persönliches Leben. Wir sind in unseren Betrachtungen mittlerweile bei der 5. Seligpreisung angelangt, die da heißt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Aber Barmherzigkeit, was ist das wirklich? Können wir Menschen überhaupt Barmherzigkeit sein? Was heißt es konkret, wenn ich barmherzig sein soll, muss ich dann zu allem Ja und Amen sagen? Bin ich dann nicht immer der, der durch die Finger schaut, der ausgenützt wird, der ständig das Nachsehen hat? Hat die Barmherzigkeit auch Grenzen, so aller bis dahin, aber nicht weiter? Diesen und ähnlichen Fragen gehen wir heute in unserer Spiritualitätssendung gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Ohli nach und ich freue mich, dass wir jetzt mit ihm verbunden sind. Grüß Gott, Herr Dr. Ohli.
Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott zusammen.
Herr Dr. Ohli, Sie sind Priester und Professor für Kirchenrecht in Trier. Kirchenrechtler und Priester. Kann man da sagen, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit geben sich da die Hand? Oder wie ist das für Sie, diese zwei Ämter bzw. auch Dienste zu leben?
Es liegt ein bisschen auf der Hand, den Priester mit der Barmherzigkeit, den Kirchenrechtler mit der Gerechtigkeit in Verbindung zu bringen. Ich würde es in aller Konsequenz nicht ganz voneinander trennen. Zum Beispiel heißt es ja im Kirchenrecht mit dem Blick auf den Dienst des Priesters im Sakrament der Beichte, dass er sich bewusst sein soll, an dieser Stelle Arzt und Richter zu sein. Also in der Vertretung Jesu, der Arzt der Seele, der Barmherzigkeit zuspricht, aber eben auch Richter, der die Situation beurteilt, der einen Ratschlag gibt, der hilft zu einem Neuanfang. Und so ist es, glaube ich, auch beim Kirchenrechtler. Er kümmert sich natürlich um das Recht, er versucht auch Recht zu sprechen in bestimmten Funktionen, er versucht das Recht und die Gerechtigkeit zu fördern, aber er tut es sicherlich vor allen Dingen aus der Perspektive der Seelsorge heraus, der Sorge um das Heil der Seelen, wie es im letzten Kanon des Kirchenrechts auch heißt. Also beide Aufgaben, Funktionen, Lebensweisen dienen letztlich beidem, der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit.
Ja, und der Gerechtigkeit haben wir uns in der letzten Sendung ausführlich gewidmet und heute steht eben die Barmherzigkeit im Mittelpunkt unserer Betrachtungen. Bitte, Herr Dr. Ohli.
Dankeschön, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es gerade gehört, die 5. Seligpreisung steht heute schon auf der Tagesordnung. Sie ist mit den Worten, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, wohl die Seligpreisung, die als die eingängigste und verständlichste erscheint. Wer würde ihren Inhalt nicht verstehen und nicht nachvollziehen können? Man kann sie kurz und bündig auf den Punkt bringen. Wer Barmherzigkeit schenkt, bekommt Barmherzigkeit geschenkt. Damit ist eigentlich das Wichtigste gesagt. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Doch was als nachdenkliches Moment bleibt, ist doch die Frage, ob das wirklich so einfach ist, wie es sich anhört. Kann das gut gehen? Oder noch grundsätzlicher, wie geht das überhaupt? immer barmherzig zu sein. Und selbst wenn ich mich bemühe, Barmherzigkeit zu schenken, bekomme ich sie auf jeden Fall und immer geschenkt und zurückgeschenkt? Das, was sich da auf den ersten Blick so einfach anhört, wird in der Realität unserer Familien, am Arbeitsplatz, unter Freunden, unter Menschen überhaupt offensichtlich nicht immer so leicht umzusetzen sein. Denn schließlich müssen wir dabei mit unserer eigenen persönlichen Schwachheit, aber auch mit der der anderen rechnen. Dass wir also hinter diesem Ideal der Seligpreisung zurückbleiben, weil wir es vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht oder noch nicht vermögen, barmherzig zu sein. Deshalb gilt es, einmal genau hinzuschauen, dass unser Herr Jesus Christus dieses Wort als Seligpreisung, also als Lobpreis auf den seligen, den heiligen Menschen ausspricht, der dies aber nicht allein aufgrund seiner eigenen Leistung ist oder sein kann, sondern dazu immer und zuallererst der Gnade Gottes und damit seiner Hilfe bedarf. Ohne die Gnade Gottes ist da gar nichts möglich. Aber mit ihr zusammen ist alles möglich. So verheißt es zumindest auch diese Seligpreisung, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Gott traut es uns Menschen mit der Hilfe seiner Gnade zu, solch ein barmherziger Mensch zu sein, wie wir es in unüberbietbarer Fülle in Gott selbst sehen dürfen. Und das ist wahrlich eine Seligpreisung des Menschen. Er wird in der Barmherzigkeit Gott ähnlich, der in Jesus Christus sein Herz am Kreuz für immer für uns geöffnet hat. Ein Zeichen und Ausdruck seiner unüberbietbaren, barmherzigen Liebe zu uns Menschen. Einer Liebe, einer Barmherzigkeit, die wir immer wieder neu, besonders in den Sakramenten der Taufe, der Beichte, der Eucharistie verkosten dürfen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in einem kurzen Beitrag zu unserer heutigen Seligpreisung las ich einmal von einem Spruch, den man zur Zeit des irdischen Lebens Jesu kannte. Wer sich über den Menschen erbarmt, über den erbarmt sich der Himmel. Es ist wohl die Barmherzigkeit, die danach Himmel und Erde miteinander verbindet. Wer auf Erden barmherzig ist, dem öffnet sich auch die himmlische Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes, in der unser Leben begründet ist und an der die Zukunft unseres Lebens hängt. Das deutsche Wort Barmherzigkeit, aber ganz besonders auch das lateinische Wort Misericordia, Misericordare, deuten beide an, dass die Instanz, die in dieser Haltung aktiv wird, das Herz ist. Dem Armen, dem Armseligen das Herz geben, das Herz schenken. Das ist Barmherzigkeit. Und in der Heiligen Schrift zieht sich dieser Gedanke der Barmherzigkeit wie eine Perlenkette anhand einer Reihe von Menschen hindurch, die das barmherzige Handeln Gottes erfahren haben und nun selbst barmherzig handeln. Von Abraham bis hin zu Elisabeth und Maria. Ein solch barmherziger Mensch strahlt immer Wärme aus und diese Wärme lässt andere Menschen gedeihen. Man könnte es auch so sagen, die Sonne der Barmherzigkeit ermöglicht einen neuen Anfang. Und da frage ich uns, wer hat das nicht schon einmal erleben dürfen? Die Sonne der Barmherzigkeit, die einen Neubeginn schenkt. Erleben dürfen, indem er selbst Barmherzigkeit geschenkt hat oder sie ihm geschenkt wurde. Doch wie finden wir einen Zugang zu dieser Barmherzigkeit, sodass sie uns wirklich auch persönliche Lebenshaltung wird, die andere nicht nur an uns ablesen, sondern auch durch uns empfangen können? Das Bild, das uns in den Evangelien das Geheimnis der göttlichen und menschlichen Barmherzigkeit wohl am reichhaltigsten erschließt, ist neben dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, das der Hirte sucht, oder auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, sicher jenes Bild im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der barmherzige Vater, der den heimkehrenden Sohn empfängt und mit ihm ein großes Fest feiert, ist der Ausdruck der Barmherzigkeit. Es ist ein Gleichnis, das uns allen wohlbekannt ist. Papst Benedikt schlägt in seinen Überlegungen im Rahmen seiner Jesusbücher vor, es das Gleichnis von den zwei Brüdern zu nennen, da es in dem Blick auf die beiden unterschiedlichen Söhne um zwei verschiedene Haltungen des Menschen geht, die sich auf ihre Weise gegen den Vater, gegen den himmlischen Vater richten und nur durch dessen barmherziges Handeln aufgelöst und durchbrochen werden können. Wenden wir uns also im Folgenden unsere Überlegungen zu dieser fünften Seligpreisung diesem Gleichnis etwas näher zu, indem wir dafür einige Gedanken unseres Heiligen Vaters aufnehmen, um mit ihm zu einem tieferen Verständnis der Seligpreisung zu gelangen. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Zu einem neuen, tieferen Verständnis auch und gerade für unser Leben als Christen im Alltag. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Versuchen wir, die Weite und Größe dieser fünften Seligpreisung nun ein wenig zu durchdringen, indem wir uns dabei vom Gleichnis des verlorenen Sohnes oder eben, wie es der Heilige Vater sagt, vom Gleichnis der beiden Brüder führen lassen. Beginnen wir dabei mit dem Blick auf die Gestalt des verlorenen Sohnes. Das ist ein erster Gedanke. Mit dem ersten Gedanken dieses verlorenen Sohnes ist bereits die große Güte des Vaters verbunden. Auf seine Bitte hin, ihm das Erbteil zu übergeben, um in die Ferne zu ziehen, lässt der Vater Gnade vor Recht ergehen und übergibt ihm das, was der Sohn erbittet. Er schenkt ihm die Freiheit, hinauszuziehen, auch wenn er sich als Vater in seinem Innersten vorstellen kann, was der jüngere Sohn nun damit tun wird. Diese Haltung, die zum ersten Mal von dieser Barmherzigkeit spricht, erinnert uns an das Handeln Gottes. Gott schenkt seinem Geschöpf Mensch, schenkt mir die Freiheit. Und Gott achtet diese Freiheit. Er weiß schmerzlich, wie der Mensch dieses Geschenk der Freiheit auch missbrauchen kann, aber er sieht im Menschen eben nicht seine Marionette, sondern das aus Liebe geschaffene Geschöpf. Wie dankbar dürfen wir für diese Freiheit sein, die Gott uns geschenkt hat. Eine Freiheit, die fähig ist, Großes, leider aber auch Schlechtes zu tun. Daher muss mit ihr, um sie richtig zu leben, die Haltung des Gehorsams gepaart sein. Denn der Gehorsam ist die Bereitschaft, auf das Wort und damit auf den Willen Gottes zu hören und ihn, wie Maria in Nazareth, in Freiheit anzunehmen. Dann, aber auch nur dann, kann aus dieser Freiheit eine Freiheit zu einer großen Hingabe der Liebe werden, die weiß, dass das, was Gott will, das Beste für mein Leben ist, auch wenn es nicht immer leicht und problemlos zu tragen ist. Doch gerade das damit verbundene Kreuz prägt unser Leben und lässt es reich an Liebe und Treue werden. Sagen wir es mit anderen Worten noch einmal. Barmherzigkeit, so wie wir sie hier in dieser Freiheit des Vaters sehen, die er dem Sohn schenkt, hat immer etwas mit Großherzigkeit zu tun. Einer Großherzigkeit, die gepaart ist mit der Bereitschaft, alles für den anderen zu tun. Wir sehen es hier beim Vater, wir sehen es aber auch in Menschen, die in Liebe zu einem anderen bereit sind, alles von sich zu geben. Mit dem Blick auf die Gestalt des verlorenen Sohnes kommt ein zweiter Gedanke hinzu. Von diesem jüngeren Sohn heißt es dann, dass er in ein fernes Land zieht. Benedikt XVI. Verweist hier auf die Kirchenväter, die darin eine Umschreibung der inneren Entfernung aus der Welt Gottes, also den inneren Abbruch der Beziehung zum Vater, gesehen haben. Das ferne Land, in das der Sohn zieht, steht dabei sozusagen für die Sünde, die den Menschen vom himmlischen Vater wegziehen lässt. So sagt der Papst wörtlich: Ist es schwierig für uns, darin gerade auch den Geist der neuzeitlichen Rebellion gegen Gott und Gottes Gesetz zu sehen? Den Auszug aus allem bisher Tragenden und den Willen zu einer Freiheit ohne Grenzen. Das griechische Wort, so fährt er fort, das im Gleichnis für das verprasste Vermögen steht, bedeutet übersetzt Wesen. Der Verlorene verprasst sein Wesen, also sich selbst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Botschaft dieser Worte ist eindeutig. Der Mensch verfehlt sein Wesen als geliebtes Geschöpf des Vaters, wenn er sich von Gott, seinem Schöpfer, lossagt. Er meint zwar, die totale Freiheit zu finden, doch er verliert sie gerade dadurch, dass er sich vom Ursprung der Freiheit von Gott lossagt. Wie viele Beispiele könnten wir dafür gerade für unsere Zeit, und wir müssen sicherlich auch hinzufügen, vielleicht für unser persönliches Leben ausmachen? Wo der Mensch Gott vergisst und nicht bereit ist, auf sein maßgebendes Wort zu hören, da wird der Mensch Richter über seinen Nächsten. Er entscheidet über das Leben, das er nicht aus sich selbst hat. Er richtet über das Wohl des Nächsten, der ihm doch als Freund und gerade nicht als Konkurrent gegeben wurde. Der Mensch, der Gott vergisst, wird sich selbst zum Nächsten. Von Barmherzigkeit als Hingabe seiner selbst keine Spur. Die Gefahr eines tödlichen Egoismus steigt auf. Der Mensch verfehlt sein Ziel, die ewige Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Und das Hüten der Schweine durch den jüngeren Sohn in unserem Gleichnis ist schließlich, so sagt es der Heilige Vater, als Umgang mit einem unreinen Tier genau dieser Ausdruck der äußersten Entfremdung und Verelendung des Menschen. Der ganz Freie ist ein erbärmlicher Sklave geworden. Also dieses ferne Land, in das der Sohn zieht, als Ausdruck der Sünde, in die der Mensch sich zur Entfernung von Gott oft hineinflüchtet. So tritt ein dritter Gedanke mit dem Blick auf den Sohn hinzu, denn offensichtlich bedarf es für den Menschen immer wieder dieser Erfahrung, um das vollziehen zu können, was mit der Barmherzigkeit Gottes in Berührung bringt, nämlich die Umkehr. Gott ist barmherzig, aber wo der Mensch sich ihr nicht hinwendet, bleibt er ihr und dem göttlichen Leben abgewendet. So geschieht Umkehr, als der jüngere Sohn in der Ferne dieses Landes, wie es heißt, in sich geht. Und dort begegnet er sich sozusagen selbst und erkennt seine Situation. Und das ist genau das, was wir Gewissenserforschung, ja Selbsterkenntnis im Lichte des Nachdenkens über die Schönheit und Größe der Heimat in Gott nennen können. Seine Umkehr, seine Bekehrung besteht darin, dass er dies erkennt. Dass er sich als Entfremdeten begreift, der wirklich in die Fremde gegangen ist und dass er nun zu sich selbst zurückkehrt. In sich selbst aber findet er die Wegweisung zum Vater, zur wahren Freiheit eines Sohnes. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie lehrt uns doch gerade dieser Augenblick des Sohnes, als er in sich geht und sich nach der Heimat, nach dem Haus des Vaters sehnt, dass auch in unserem Leben diese Gewissenserforschung, dieses In-sich-Gehen eine große Rolle spielen muss. Das Einkehrhalten vor Gott, beispielsweise am Ende eines Tages, es gehört zu den wichtigsten Augenblicken des Tages. Ich gehe in mich und erkenne die Heimat im Haus des Vaters, voller Sehnsucht, ganz in Gemeinschaft mit Gott leben zu dürfen. Nicht in der Sünde, nicht in der Ferne, sondern in der tiefen Verbundenheit mit Gott. Aber wie geht das, solch eine Gewissenserforschung, solch ein In-sich-Gehen? Wie kann ich das vielleicht ab heute jeden Abend vollziehen, sodass ich immer wieder den Weg zurück in die offenen, barmherzigen Arme des Vaters finde. Der heilige Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, gibt uns dafür eine, so glaube ich, schöne Hilfe mit einem ganz einfachen Fünf-Schritt, indem er sagt, die Gewissenserforschung am Abend muss mit dem Dank beginnen. Ich danke Gott für alles, was er mir an Gnaden, an Begegnungen, an Hilfen, an Schönem, an Großem in diesem Tag geschenkt hat. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist gerade dieser Dank, der das positive Vorzeichen vor die Gewissenserforschung setzt. Nicht die Klage, nicht das sofortige Blicken auf das, was daneben gegangen ist, was Sünde war, was fehlerhaft war, steht hier am Anfang. Nein, der Dank, der Lobpreis auf Gottes Gnade, dass er mich auch heute in seinen Händen gehalten und durch seine Gnade geführt hat. Wer so zuerst mit dem Dank beginnt, der sieht ganz anders auf das Leben. Der schaut ganz anders auf dieses Geschenk, das wir nicht aus uns selbst haben, sondern aus den Händen Gottes empfangen haben. Das täte uns als Einzelnen, das täte der Kirche als Ganzer immer wieder gut. Nicht mit dem Klagen und dem Lamentieren, sondern mit dem Dank und dem Lobpreis auf Gottes Größe zu beginnen. Und dann fügt Ignatius hinzu, folgt ein zweiter Schritt der Gewissenserforschung, nämlich die Bitte um den Heiligen Geist. Er möge mir mit seinen Gaben die Erkenntnis nun auch meiner Fehler, Schwächen und Sünden ermöglichen. In aller Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, aber auch mit aller Hoffnung und Zuversicht auf Gottes Erbarmen. Zweiter Schritt also, die Bitte um den Heiligen Geist und um sein Wirken in mir. Diese Bitte führt schließlich zum dritten Schritt. Das Bedenken des gesamten Tages, das Erkennen meiner Sünden und das Bekennen vor Gott. Herr, es tut mir leid, dass ich dieses oder jenes getan habe, dass ich dieses oder jenes unterlassen habe. Stunde um Stunde dieses Tages gehe ich noch einmal hindurch, um in der Kraft des Heiligen Geistes ehrlich und aufrichtig meine Fehler zu entdecken und zu bekennen. Im vierten Schritt bitte ich nun Gott um Vergebung, um das Ausgießen seiner Barmherzigkeit über mein Leben, über diesen Tag, um schließlich in einem letzten, fünften Schritt einen Vorsatz zu fassen für den neuen Tag, den Gott mir schenken möchte. Einen Vorsatz, der nicht groß sein muss. Ein Vorsatz, der eine kleine Haltung vielleicht in meinem täglichen Handeln betrifft, die ich nun am kommenden Tag mit der Hilfe Gottes besser, ja, heiliger, gottgefälliger durchleben möchte. Sagen wir es noch einmal. Dort begegnen wir uns sozusagen selbst und erkennen unsere Situation, wo wir bereit sind, in uns zu gehen, Gewissenserforschung zu halten. Und mit Hilfe dieser fünf Schritte, Dank, Bitte, Bekenntnis, Vergebung und Vorsatz, ist uns, glaube ich, eine gute Hilfe aus dem großen geistlichen Schatz der Kirche mitgegeben worden, um so immer mehr fähig zu werden, um Vergebung und um die göttliche Barmherzigkeit zu bitten. Und der Blick auf den verlorenen Sohn führt uns schließlich noch zu einem vierten, zu einem letzten Gedanken. Wir hatten zunächst in diesen Schritten gesehen, dass der Sohn um sein Erbe bittet und in ein fernes Land zieht. Und in diesem fernen Land aus der Erfahrung seiner Gottvergessenheit, seiner Vatervergessenheit, Sehnsucht nach dem Haus des Vaters in sich aufsteigen lässt und dabei in sich geht, sein Leben bedenkt und betrachtet und nun den Schritt der Bekehrung wagt. Die Worte, und das ist der vierte Gedanke dazu, die der Sohn sich zurechtlegt, um nun zum Vater heimzukehren, lassen die Weite dieser Umkehr erkennen. Nicht der Blick auf Einzelnes steht dabei im Mittelpunkt seiner Gedanken, eine Verliebtheit sozusagen ins Detail. Nein, die grundlegende Erkenntnis ist hier wichtig. indem er sagt, ich habe mich gegen dich und den Himmel versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Damit ist in der Auslegung der Kirchenväter, wie es unser heiliger Vater sagt, die Einsicht verbunden, wie lange der Weg zurück sein kann. Ja, welche Schmerzen und innere Reinigungen dieser Weg umfasst, um uns an dieses Ziel der vollen Gemeinschaft mit Gott zu führen. Kurz gesagt, nicht viele Worte sind gefragt, sondern die innere Haltung, die bereit ist, sich wirklich zu ändern. Und wer weiß das nicht, wie viele Worte macht der Mensch, ohne sie in die Tat umzusetzen. Nein, wer wirklich bereit ist, wie der Sohn ganz umzukehren, der wird erfahren, dass diese Umkehr auch den ganzen Menschen betrifft. Und das bedarf der Übung, das bedarf der Treue, der Standfestigkeit, um schließlich an dieses Ziel, die Begegnung mit Gottes Barmherzigkeit, zu gelangen. Aber genau dieses Ziel macht deutlich, der Weg dorthin lohnt sich. Denn das Eingeschlossenwerden in die barmherzigen Arme des Vaters ist das Ziel unserer Heimat, der Heimat meines Lebens, dass ich dieser Heimat, dass ich Gott verdanke. Umkehr heißt also, heimzukommen. Heim zu ihm, der mein Leben ist. Mein Leben in Fülle, der mir Barmherzigkeit schenken möchte.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Bei uns zu Gast ist Professor Dr. Christoph Olli aus Trier und mit ihm gemeinsam betrachten wir die Seligpreisungen. Heute steht im Mittelpunkt unserer Betrachtungen die fünfte Seligpreisung, in der es nach Matthäus heißt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Wir haben unseren Blick bereits schon auf das Wort Barmherzigkeit gerichtet, was es eigentlich bedeutet, und haben auch auf das Gleichnis vom barmherzigen Vater geblickt. Da wollen wir nun weitermachen mit unseren Betrachtungen.
Nachdem wir auf den verlorenen Sohn in diesem Gleichnis vom barmherzigen Vater geschaut und von ihm auch lernen durften, was es heißt, den Weg der Barmherzigkeit als einen Weg der Umkehr, der Bekehrung zum Vater, zu Gott zu gehen bedeutet, wollen wir jetzt auf den Vater selbst schauen. Im Gleichnis heißt es ja, dass der Vater den Sohn, der nun diesen Weg der Bekehrung gegangen ist, sieht und ihm entgegengeht. Das heißt, der Vater erkennt die Umkehr des Herzens im Sohn, die sich in dieser äußeren Umkehr, nämlich in der Rückkehr in das Haus, sichtbar macht. Er küsst den Sohn, er umarmt ihn und er lässt ein Fest für ihn feiern und ruft dabei aus, mein Sohn war tot, aber er lebt wieder, er war verloren, nun ist er wiedergefunden worden. Sehr schön und anrührend deutet Papst Benedikt der 16. zusammen mit den Kirchenvätern die Elemente dieser Begegnung. Da ist zum Beispiel das Gewand, das der Sohn angezogen bekommt. Es ist der Hinweis auf das verlorene Gewand der Gnade, mit dem der Mensch bekleidet war und das er in der Sünde, in diesem fernen Land, verloren hat. Nun wird es ihm sozusagen im Raum der Beichte vor dem Vater wieder angezogen, gereinigt, hellstrahlend, sodass die Kindschaft des Sohnes wieder zum Tragen, ja zum Vorschein kommt. In diesem schönen Bild dieses heimkehrenden Sohnes, der sich in die Hände des Vaters begibt, so wie es uns der berühmte Maler Rembrandt hinterlassen hat, wird die Bedeutung dieses Gewandes durch und durch sichtbar. Es ist das Gewand göttlichen Lebens, göttlicher Liebe, göttlicher Barmherzigkeit. Ein Festgewand der Kindschaft, die man sich nicht erleisten, die man sich nicht selbst erarbeiten kann, die einem aus dem Herzen Gottes geschenkt wird. Und da ist das Festmahl, von dem berichtet wird, ein Bild für das Fest des Glaubens, die festliche Eucharistie, in der das ewige Festmahl vorweggenommen wird. Jeden Tag feiert Gott mit uns in der Heiligen Messe dieses österliche Festmahl, in dessen Zentrum das vergegenwärtigte Kreuzesopfer Jesu als Hingabe zur Erlösung des Menschen steht. Wollten wir es doch immer so achten, so lieben, weil wir wissen, was die Eucharistie bedeutet, himmlische Gemeinschaft mit Gott. Und wie der Sohn hier dieses Festmahl mit dem Vater feiern darf und vielleicht erkennt, welch großartiges Geschenk diese Gemeinschaft mit dem Vater darstellt, so wollen wir uns vielleicht auch in den kommenden Tagen und Wochen bemühen, jede Eucharistie, die wir mitfeiern, so zu feiern, als wäre es die erste. Oder wie es auch im Karmel heißt, die erste, die einzige und die letzte Eucharistiefeier, die erste, einzige und letzte Messfeier meines Lebens, mit der ganzen Hingabe und der Glut der Liebe des Herzens. Und da ist neben dem Gewand und diesem Festmahl noch ein anderes Element, nämlich der Ring, den der Vater dem Sohn ansteckt. Der Ring, der zum Symbol einer lebenslangen und unzerbrechlichen Liebe und Treue Gottes zum Menschen wird. Ja, Gott bindet sich an den Menschen für immer. Er ist immer für ihn da, wenn der Mensch sich zu ihm hinwendet. Für immer. Und gerade hier wird deutlich, nur Gott, sichtbar in diesem Vater, kann letztlich so handeln. Wo der Mensch schon lange abrechnend vor dem Nächsten stünde, um ihm Vorhaltungen zu machen, da steht Gott und verzeiht. Da steht Gott, der barmherzig ist und sein Herz dem Sünder öffnet. Da steht Gott, der das tut, was er ist, Liebe. Gott wendet sich hier, um eine Formulierung von Benedikt dem 16. aus seiner ersten Enzyklika, Deus Caritas est, über die Liebe aufzunehmen, gegen sich selbst. Er pocht nicht auf sein Recht. Aus reiner Liebe, aus reiner Barmherzigkeit und Mitleid rechnet er nicht ab, sondern schenkt einen neuen Anfang. Wohl aber, wie es dann auch bei der Ehebrecherin geschieht, mit der Weisung, jetzt bitte, geh und sündige nicht mehr, bleibe bei mir, ziehe nicht in das ferne Land der Sünde, sondern bleib im Haus des Vaters. Diese Haltung der Barmherzigkeit, die einen neuen Anfang öffnet, weil sie das Herz dem Armseligen schenkt, diese Haltung finden wir in unüberbietbarer Weise in Jesus Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes. Er ist sozusagen die Barmherzigkeit in Person. Und er ruft den Menschen in diese Haltung hinein, wenn er sagt, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Das, was Gott ist und gibt, wird hier zum Auftrag an den Menschen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater im Himmel ist. Also wenn wir unser wahres Wesen als Kinder Gottes finden wollen, geht dies nur über den Weg der Liebe und der Barmherzigkeit. Wenn wir Kinder Gottes sind und sein wollen, können wir nicht anders als Gott selbst handeln. Es könnte fast ein hochmütiger Gedanke sein, wenn er uns nicht selbst von Gott geschenkt und anvertraut worden wäre. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater im Himmel ist. Denken wir immer daran. Besonders dann, wenn es uns vielleicht einmal schwerfällt, barmherzig zu handeln. Ganz besonders gegenüber denen, mit denen wir täglich zu tun haben. Öffnen wir dafür dem Herrn unser Herz, sodass letztlich er in uns handeln und wirken kann. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gestatten Sie mir aber noch einen letzten Blick. Wir haben auf den verlorenen Sohn und auf den barmherzigen Vater geschaut, aber da ist doch schließlich auch noch der ältere Sohn. In diesem älteren Sohn, der sich darüber mokiert, was mit diesem verlorenen Sohn angestellt wird, den finden wir sicher auch in uns wieder. Er findet es ungerecht, wie der Vater mit dem jüngeren Sohn umgeht und sagt, ein Leben in Arbeit, das er verbracht hat, erscheint als unwichtig gegenüber der schmutzigen Vergangenheit des anderen. Bitterkeit kommt in ihm auf. So viele Jahre schon diene ich dir und niemals habe ich eines deiner Gebote übertreten. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern kann. Noch einmal die Frage, kennen wir diesen Gedanken der Gerechtigkeit in unserem Leben, in unserem Rechnen? Ein Denken, das an der Grenze unseres Denk- und Liebesvermögens stehen bleibt. Aber zunächst einmal die Frage, ist das wirklich so falsch, so zu denken? Ist das nicht tatsächlich ungerecht? Eine Antwort darauf finden wir wiederum beim Vater, der auch diesem Sohn in Barmherzigkeit entgegengeht, indem er sagt, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen, denn dein Bruder war tot und er lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Also, Barmherzigkeit besiegt die Kleinherzigkeit. Und auch wenn wir die konkrete Reaktion des älteren Sohnes aus dem Gleichnis nicht kennen, wir hören ja nichts mehr davon, können wir uns aber den Ausgang denken. Ja, mehr noch, dieser Ausgang wird in unserem Nachsinnen zum Auftrag an uns. Nun geh und handle genauso. Mit anderen Worten, das Gleichnis erzählt nicht irgendeine ferne Sache, sondern handelt von dem, was jetzt und hier durch ihn geschieht. Es wirbt um das Herz seiner Gegner. Er bittet sie hereinzukommen und sich mitzufreuen in dieser Stunde der Heimkehr und der Versöhnung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, egal also, wer wir mehr sind, der jüngere oder der ältere Sohn, wir alle, jeder von uns bedarf der Barmherzigkeit Gottes, seines geöffneten Herzens, das sich in Liebe mir zuneigt. Ohne sie vermag ich nicht zu leben, vermag ich nicht zu überleben. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. So leicht gesagt und geglaubt, aber so schwer manchmal getan. Da ist es gut, wenn wir auf die Heiligen schauen, die um diese Barmherzigkeit in ihrem Leben auch gerungen haben, die uns in ihrem Tun aber auch Vorbilder und Fürsprecher geworden sind. Denken wir hier vor allem an die heilige Schwester Faustina, jene uns von Johannes Paul II. Geschenkte heilige polnische Mystikerin, in deren Zentrum die Verehrung und Verbreitung der göttlichen Barmherzigkeit stand. Das Fundament ihres Lebens bildet das Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes, das sie im Worte Gottes zu ergründen suchte und in das sie sich im Alltag ihres Lebens vertiefte. Die Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes und die Vertiefung in sie entwickelten in ihr die Haltung eines kindlichen Vertrauens zu Gott. O mein Jesus, schrieb sie einmal, jeder deiner Heiligen trägt eine deiner Eigenschaften. Ich will von deinem gütigen Herzen geprägt sein, will es Lob preisen. Deine Barmherzigkeit, o Jesus, soll meinem Herzen und meiner Seele als Siegel aufgeprägt sein, als mein Zeichen in diesem und im künftigen Leben. Und so sagte Johannes Paul II. Bei ihrer Heiligsprechung am 30. April im Jahre 2000, von dieser Liebe muss sich die Menschheit von heute inspirieren lassen, um die Sinnkrise in Angriff zu nehmen. Die Herausforderungen, die sich durch verschiedene Bedürfnisse stellen, besonders durch den Anspruch, die Würde einer jeden menschlichen Person zu wahren. Die Botschaft von der göttlichen Barmherzigkeit stellt somit implizit auch eine Botschaft vom Wert eines jeden Menschen dar. Jede Person ist in den Augen Gottes wertvoll. Für jeden Einzelnen hat Christus sein Leben hingegeben. Jedem macht der Vater seinen Geist zum Geschenk und bietet Zugang in sein Innerstes. Wenn wir die Fürsprache der heiligen Faustina erbitten, die Seligpreisung des Herrn, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, in unserem alltäglichen Leben umsetzen zu können, dann vermögen wir dies aber nicht, ohne auch auf die zu schauen, die wir als die Mutter der Barmherzigkeit verehren. Auf Maria, die Mutter des Herrn und Mutter der Kirche. Bei seiner Ansprache in der Kathedrale Notre-Dame de Miséricorde in Cotonou im afrikanischen Benin im November 2011 sagte Benedikt XVI. Über sie: Unter dem Schutz ihrer Barmherzigkeit heilen die verwundeten Herzen, werden die Fallen des Bösen umgangen und die Feinde versöhnen sich. In Maria haben wir nicht nur ein Modell der Vollkommenheit, sondern auch eine Hilfe, um die Gemeinschaft mit Gott und mit unseren Brüdern und Schwestern zu verwirklichen. Als Mutter der Barmherzigkeit ist sie eine sichere Führerin der Jünger ihres Sohnes, die im Dienst der Gerechtigkeit, der Versöhnung und des Friedens stehen wollen. In Einfachheit und mit mütterlichem Herzen zeigt sie uns das einzige Licht und die einzige Wahrheit. Ihren Sohn Jesus Christus, der die Menschheit zur vollkommenen Verwirklichung in seinem Vater führt. Scheuen wir uns nicht, diejenige vertrauensvoll anzurufen, die ohne Unterlass die göttlichen Gnaden an ihre Kinder austeilt. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, das wollen wir nun zum Abschluss unserer Überlegungen voller Vertrauen tun. Mit jenem Gebet, mit dem sich die Kirche jeden Tag an die Gottesmutter richtet. Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung, sei gegrüßt. Zu dir rufen wir, verbannte Kinder Evas. Zu dir seufzen wir trauernd und weinen in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu. Und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Das ist heute unser Thema in der Spiritualitätssendung. Herzlichen Dank, Herr Professor Rulli, für Ihre Betrachtungen zu dieser mit 5. Seligpreisung. Herr Dr. Oli, es heißt ja selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Das heißt, wenn ich Barmherzigkeit übe, dann finde ich Erbarmen. Das haben wir ja ausführlich jetzt auch betrachtet. Mir stellt sich die Frage, ob da nicht noch davor gestellt werden könnte, müsste, vielleicht so im Denken, selig bin ich, wenn ich die Barmherzigkeit Gottes annehmen kann, weil nur dann bin ich fähig, sie auch anderen weiterzuschenken. Oder wie ist das?
Ja. Das ist ähnlich wie bei der Liebe. Ich glaube, so wie es auch der heilige Johannes sagt in seinen Briefen, Gott hat uns zuerst geliebt. Und dadurch sind wir fähig, wenn wir diese Liebe annehmen, selbst zu lieben. Das ist, glaube ich, die Grunderkenntnis des Ganzen, dass diese Haltungen, die auch unseren Glauben ausmachen, letztlich nur möglich sind, wenn wir erkennen, wir sind selbst auf diese Weise von Gott geliebt, wir dürfen seine Barmherzigkeit erfahren, wir dürfen seine Gnade empfangen, dass das sozusagen die unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass wir selbst überhaupt Barmherzigkeit leben können und sie damit auch aufs Neue wiederempfangen, in der Barmherzigkeit anderer Menschen oder auch in der besonderen Zuwendung durch Gott. Aber das stimmt schon, da haben Sie recht, das ist so die Grundvoraussetzung, die Erkenntnis, das hat Gott als Erster an mir getan.
Und wenn es heißt, dass seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, ist das nicht schlichtweg eine Überforderung oder gibt es da auch qualitative Unterschiede zwischen der Barmherzigkeit Gottes, wie er sie übt, natürlich vollkommen, und unserer Barmherzigkeit, die immer mangelhaft bleibt wahrscheinlich?
Die Aussage hört sich natürlich, wenn sie nicht aus dem Munde des Herrn käme, hochmütig an, dass wir sozusagen damit auf eine Stufe mit Gott gestellt würden. Deswegen ist ein ganz großes Zutrauen in dieses Wort des Herrn notwendig, der sagt, ich befähige euch dazu. Natürlich werden wir als Menschen, auch wenn wir noch so stark glauben, noch so stark hoffen, noch so sehr uns auch um die Liebe bemühen, Abend für Abend, wie wir das ja eben auch bedacht haben, in unserer Gewissenserforschung sagen müssen, und dennoch bitte ich dich, Herr, um Erbarmen. Dennoch bitte ich dich um Vergebung und Verzeihung, weil ich es in vielen Dingen wieder nicht geschafft habe, wirklich so zu glauben, so zu hoffen, so zu lieben, wie du das offensichtlich bei mir für möglich hältst. Ich sage immer, in diesem Wort des Herrn steckt ja auch ein großes Zutrauen und positiv auch Zumutung an den Menschen, dass er sagt, ihr könnt das. Mit der Hilfe Gottes vermögt ihr das. Von unserer Seite werden wir es immer wieder bekennen müssen, es hat offensichtlich heute doch noch nicht so ganz geklappt. Aber das Vertrauen ist notwendig und groß in dieses Wort, dass der Herr es selbst in uns vollbringen kann.
Und wenn es heißt, dass wir auch barmherzig zu uns selber sein sollen, das leuchtet auch in gewissem Maße ein. Dennoch, manchmal fällt es im Alltag auch schwer, da zu unterscheiden, wo sage ich jetzt, ja, ich bin barmherzig zu mir selber. einfach auch, weil es der Herr auch fordert? Und wo ist es schon wieder Bequemlichkeit und so ein sich einschleichender Egoismus? Gibt es da irgendwie so eine Grenze, wo ich sagen kann, so, da sollte ich hellhörig werden innerlich, wenn es dann so läuft?
Tja, das ist so allgemein natürlich schwer zu sagen. Der heilige Ignatius spricht ja von der Unterscheidung der Geister. Und ich glaube, dass da zumindest die Hilfe verborgen liegt, um zu erkennen, wenn ich hier barmherzig bin, wohin führt mich das? Führt mich das, wie Sie sagen, in die Bequemlichkeit, dass ich alles nachgebe und nachsehe, was ich dort tue? Oder führt es mich in ein größeres Vertrauen, auch in eine größere Bereitschaft, etwas hinzugeben von meinem Leben, etwas zur Verfügung zu stellen? Ja. Wenn ich merke, dass Barmherzigkeit im Umgang mit mir selbst oder auch mit einem anderen nur dazu führen würde, einen Frieden aufzubauen, Hauptsache, es herrscht Stille, es herrscht Friede, man spricht nicht darüber, dann ist das auf Dauer natürlich ein falscher und fauler Kompromiss. Natürlich kann ich zu allen Menschen in meiner Umgebung und letztlich auch zu mir sagen, ja, wie du das machst, ist schon gut. Und wenn man Fehler dabei ist, ist auch nicht so schlimm. Aber ich muss doch Dinge auch als Fehler, als Schwächen, als Sünden benennen, um eine Veränderung herbeizuführen. Deswegen meine ich ja, ist die tägliche Gewissenserforschung, ist die regelmäßige Beichte wirklich auch eine Schule der Barmherzigkeit, wie es viele geistliche Lehrer sagen, die mir hilft, in dieses Leben mit der Barmherzigkeit immer mehr einzusteigen, immer mehr daraus zu leben und dann auch erkennen zu können, wo führt mich dieses Erbarmen jetzt zu etwas Gutem oder wo führt es mich als falsches Erbarmen zu einer Trägheit, zu einer Faulheit, die eigentlich einem Christen genau entgegensteht.
Ja, und dass es uns immer mehr gelingt, aus dieser Barmherzigkeit auch zu leben, sowohl als Empfangende und auch als Gebende. Dazu erbitten wir nachher noch Ihren priesterlichen Segen. Herr Dr. Ohli, jetzt erstmal herzlichen Dank. Und für Sie, liebe Zuhörer, noch der Hinweis, falls Sie vielleicht erst später eingeschaltet haben, nicht die ganze Sendung hören konnten, dann bestellen Sie sich doch eine CD 08323. 96 75 120. Das ist die Telefonnummer vom CD-Dienst, nochmals 08323 96 75 120. Oder Sie schauen auf unsere Homepage www.hore.org. Dort finden Sie die Sendung ab heute Abend dann in unserem Podcast-Angebot. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Das war heute unser Thema. Und nun bitten wir um Ihren Segen.
Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, des heiligen Josef, der heiligen Faustina und des seligen Johannes Pauls II. Segne und geleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Doris Frey.